Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
Ich habe mir heute zwei sehr interessante Gäste eingeladen und wir sprechen über ein sehr wichtiges Thema. Und zwar ist die Überschrift heute Enkeltrick. Und bei mir sind Kriminalhauptkommissar Sebastian Höhlich vom LKA 263, Sachgebiet Enkeltrick, und Kriminalhauptkommissar Lars Junghain. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo und Dankeschön.
Ja, wir müssen über dieses wichtige Thema Enkeltrick mal reden und Schockanrufe vor allen Dingen, weil das ist ja ein Thema, was uns alle betrifft. Jeder hat irgendwie Eltern, Großeltern oder ältere Menschen im Familienkreis, die Opfer eines solchen Schockanrufs werden können. Das werden wir jetzt mal im Detail so ein bisschen auseinandernehmen.
Klingt gut.
Da wollen wir vielleicht mal erklären, was ist denn überhaupt der Enkeltrick?
Ja, den Enkeltrick, den gibt es jetzt schon seit etwa 20 Jahren. Natürlich gab es immer wieder mal neue Legenden und Methoden. Aktuell ist eigentlich zu 99,9% der Schockanruf, der uns das Leben schwer macht. Lars, wir haben noch einen Spot mitgebracht.
Ja, ganz genau, das ist richtig. Wir haben einen Präventionsspot produzieren lassen und der stellt das zumindest ansatzweise ganz gut klar.
Vielleicht, wenn einige Leute die Stimme erkennen, das ist nämlich unser Boxchampion Axel Schulz aus Frankfurt, der das Ganze unterstützt. Und ich finde, das ist so ein kleines Mini-Hörspiel, was es auf den Punkt bringt. Hier ist es.
Und jetzt bittet die Polizei Berlin um ihre Aufmerksamkeit.
Hi Opa, rat mal, wer hier ist. Opa, ich brauche Hilfe.
Wie schön, die Familie ruft an. Da helfen wir natürlich gern, oder?
Opa, ich habe jemanden totgefahren. Wenn ich keine Kaution bezahle, stecken die mich ins Gefängnis.
Meine Güte. Wenn Sie jetzt geschockt sind, ist das völlig normal.
Bitte, Opa, gib mir 20.000 Euro für die Kaution. In bar. Der Richter hol's bei dir ab.
Guten Tag, hier Richter Schulz. Übergabe der Kaution morgen früh, ja?
Moment mal. Wie? Was? Sie sollen irgendjemanden, den Sie überhaupt nicht kennen, einen Haufen Bargeld in die Hand drücken?
Bitte, Opa, hol mich hier raus.
Spätestens jetzt sollten Sie extrem misstrauisch werden. Legen Sie auf. Sofort. Das am Telefon, das ist nicht Ihre Enkelin oder Ihr Neffe oder Ihr Cousin. Das ist auch kein Richter. Nee. Das sind sogenannte Enkeltrickbetrüger. Und die wollen nur eins. Ihr Geld.
Opa!
Bitte. Fallen Sie nicht auf Schockanrufe rein. Seien Sie misstrauisch. Legen Sie auf und wählen Sie die 110. Wir sind vielleicht alt, aber wir sind nicht blöd.
Eine Initiative ihrer Polizei Berlin, gefördert von der Europäischen Union.
Das ist erschreckend, oder? Und auf die Art und Weise bringen diese Täter dann ältere Menschen dazu, ihr komplettes Erspartes rauszurücken, weil sie denken, sie müssten ihre Familie schützen. Viele Leute fragen sich jetzt aber auch, wer fällt dann auf sowas überhaupt herein?
Ja, jeder.
Also viele, ne?
Genau, also keiner ist davor gefeit, je nachdem, wie ich aufgestanden bin, wie ich drauf bin. Manchmal auch natürlich, wie einsam ich bin, weil man darf ja nicht eins vergessen, dieses Bekanntschaftsverhältnis, was hier vorgegaukelt wird, das klingt ja real. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tochter habe und habe die 5 Jahre nicht gesehen, weil ich mich gestritten habe, dann ist das jetzt für mich als älterer Mensch die Chance, dass ich mich vielleicht mit meiner Tochter wieder versöhnen könnte, wenn ich ihr jetzt helfe. Also ich denke, da ist auch die Gesellschaft gefragt, gerade die Lebensälteren, die ja hier von dieser Kriminalitätsform betroffen sind, auch die zu unterstützen, indem man einfach normale soziale Kontakte hegt und pflegt und natürlich auch aufmerksam macht auf diese Form.
Dass ihr beide heute da seid, spricht ja auch dafür, dass das ein riesiges Gebiet ist, was wahrscheinlich auch Millionen Umsätze produziert. Das heißt, Millionen älteren Menschen von ihren Sparbüchern holt, ne?
Es ist ja nicht nur so, dass praktisch auch die älteren Herrschaften, die Opfer, die Geschädigten denn, nicht nur das Geld direkt aus ihrer Wohnung herausnehmen. Es ist zum Teil in Deutschland offensichtlich sehr, sehr viel Bargeld auch zu Hause. Diese älteren Herrschaften werden auch dazu gedrängt, zu Banken zu gehen. Und das bedeutet, dass dieser Schockanruf manchmal über Stunden hinweg aufrechterhalten wird. Die Geschädigten bleiben halt in diesem Film, in ihrem eigenen Film drin und gehen dann zur Bank und lösen ihre Konten dann auf. Darüber hinaus, die Täter fragen immer wieder auch nach Schmuck, nach Uhren, nach Gold. Und auch das ist in sehr, sehr großem Umfang auch in deutschen Haushalten offensichtlich vorhanden. Und das wird, ohne mit der Wimper zu zucken, dann herausgegeben. Die Hilfsbereitschaft wurde ausgenutzt, um aus dieser Situation dann herauszukommen.
Ja, was jetzt so in letzter Zeit richtig hochkocht, sind über Sterbeanzeigen, dass die Opfer akquiriert werden. Und da machen es doch viele so, dass sie das Ganze in der lokalen Zeitung sozusagen ja darüber berichten, eine Anzeige reinstellen. Und da ist dann hinterlegt in tiefer Trauer Tochter Jessica und Schwiegersohn Michael. Dann sind auch die ganzen Daten der Ehefrau der Hinterbliebenen drin und dann wird aus dem Telefonbuch sozusagen der Verstorbene angerufen, dann geht natürlich die Witwe ran und dann geht die Szenerie los, nämlich in der Gestalt, dass man sagt, so wie wir es gerade in dem Spot gehört haben, ist was Schlimmes passiert, ich habe einen Tod gefahren, es droht Untersuchungshaft und ich kann Freitag nicht zur Beerdigung kommen und dann meldet man sich schon als Jessica und das macht das Ganze noch glaubwürdiger und noch echter und das ist auch so perfide und zeigt diese menschenverachtende Kriminalitätsform dieser Täter und da sind wir als Rechtsstaat natürlich gefordert, alles in die Waagschale zu werfen, was wir haben und konsequent dagegen vorzugehen.
Ja, und da gibt es diverse Sokos, die genau auf diesem Gebiet ermitteln. Und es gibt mittlerweile eine große, schlagkräftige Truppe, die sogar europaweit diesen Ganoven das Handwerk legen möchte.
Genau, also der Vorteil der Kriminellen ist ja, dass sie diese Taten in nahezu, ja, Europol spricht von 25 Ländern, also ganz Europa. Wir haben auch Überseestaaten wie Kanada und sogar die USA dabei, die massiv betroffen sind. Es ist also kein Berlin-Brandenburger Phänomen, sondern es ist ein überregionales Phänomen. Und heute greifen sie halt Berlin an, morgen Pritzwalk, Potsdam und dann geht's weiter nach München und dann nach Salzburg und Mailand. Also man ist eigentlich nur unterwegs auf sogenannter Geschäftsreise als Abholer und begeht diese Taten und man ruft dann länderübergreifend aus anderen Ländern an. Das macht es ja den Strafverfolgungsbehörden so schwer. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Polizei länderübergreifend vernetzt werden. Und deshalb ist zum Beispiel jetzt auch dieses ISF-Lumen-Projekt sehr wichtig.
Da können das kann Lars gleich erklären.
Genau, ne? Da können wir auch mal noch näher drauf eingehen, dass wir eben darauf viel, viel stärker werden. Und ich sage mal so, wenn wir uns vernetzen, dann haben wir viel mehr Manpower, als die Täter es haben.
ISF-Lumen, Lars, was verbirgt sich dahinter?
Es ist ein europäisches Projekt, es steht für International Security Fund, in dem fast 2 Millionen Euro ausgezahlt wurden aus diesem ISF-Fonds und daraus werden bestimmte Projekte gesponsert. Also das heißt, dass wir jetzt in unserem Bereich, im Bereich der Straftaten zum Nachteil älterer Mitbürger, dass wir Geld zur Verfügung haben, was wir dafür ausgeben können, um diese spezielle Kriminalitätsform perfekt bekämpfen zu können oder so gut wie möglich bekämpfen zu können. Und Sebastian hat es ja gerade eben schon angedeutet, unsere Täter arbeiten europaweit und dementsprechend braucht man starke Netzwerke, um sich mit den Kollegen, die ebenfalls sehr, sehr hoch motiviert sind, zu vernetzen, um diese Tätergruppierung angreifen zu können. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel Konferenzen veranstalten, dass wir sogenannte Operational Meetings veranstalten, dass wir uns mit den Kollegen treffen können, auch kurzfristig treffen können, wenn wir zum Beispiel feststellen, eine bestimmte Tätergruppierung sitzt jetzt gerade in Budapest und sie rufen in Berlin an. Dann haben wir dadurch die Möglichkeit, uns schnell mit den Kollegen dort zu treffen, um direkt vor Ort uns austauschen zu können, wie wir denn die Straftaten dann nachweisen können. Die Berliner Polizei, beziehungsweise unser LKA 263, wir verfügen bis zum Ende des Jahres 2025 über 430.000 Euro, die aus diesem EU-Fonds kommen und die wir ausgeben können, nur zur Bekämpfung dieser Kriminalitätsform. Und da sind wir auch außerordentlich dankbar dafür. Die Schirmherrschaft innerhalb Deutschlands hat das LKA in Baden-Württemberg, die kontrollieren praktisch die Gelder und denen sind wir dann auch rechenschaftspflichtig, wie wir mit diesen Geldern umgehen.
Wer sind denn diese Kriminellen? Weil du sagtest gerade, das ist irgendwo, die sitzen irgendwo im Ausland offensichtlich, sitzen aber manchmal auch in Deutschland. Das heißt, die sind in keiner Nationalität festzumachen, die sind überall unterwegs, ja, in Europa?
Also das sind, ja, man kann von sehr, sehr großen Familienverbänden sprechen, also auch Clans, die sozusagen residieren in nahezu ganz Europa und auch Übersee. Kanada, USA ist auch betroffen. Die haben teilweise deutsche Pässe, haben auch vorwiegend auch polnische Pässe, ungarische, haben manchmal auch 8 Pässe. Also haben nicht nur eine Identität und wollen es natürlich uns Strafverfolgungsbehörden so schwer wie möglich machen. Man muss sich da eins vorstellen, die haben ein ganz anderes Wertesystem oder eine Wertevorstellung, als wir sie haben. Also wir versuchen rechtschaffend Arbeit zu gehen, Steuern zu zahlen, möglichst komplikationslos durchs Leben zu gehen. Und bei denen ist es so, die stehen morgens auf und beginnen Straftaten. Und zwar nur diese Straftaten. Die machen nichts anderes. Und
das ist deren Job sozusagen.
Genau, ja. Die Kinder werden da auch schon rangezogen. Die geben dann halt schon auch über Telefon was preis an die Abholer. Da werden dann auch schon Täterwissen wird da durchgegeben. Das bedeutet, das ist eine in sich abgeschottete Kriminalitätsform, die es eigentlich uns schwer macht, dort reinzuschauen. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass wir nicht in unserem Mikrokosmos arbeiten. Also das wird hier Berlin oder Potsdam in ihrem Mikrokosmos nicht schaffen, sondern wir müssen uns einfach vernetzen und müssen die Stärken nutzen. Und dann haben wir auch echt gute Ansatzpunkte. Und auch mit den polnischen Kollegen zum Beispiel haben wir ein super Netzwerk aufgebaut, das einzigartig ist. Ich kann generell sagen, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen absolut motiviert sind, Also ich habe sowas, ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre in der Behörde, aber ich habe sowas noch nicht erlebt. Muss man mal ganz klar sagen. Und das hat Mitte Mai der Einsatz ja auch gezeigt, auf den wir sicher noch zu sprechen kommen, dass es eine absolut tolle Truppe ist und auf die bin ich wirklich sehr, sehr stolz.
Wir können gleich darauf zu sprechen kommen, weil du es gerade angesprochen hast. Also Mitte Mai gab es einen großen Schlag gegen die Enkeltrick-Mafia und da wurde auch ein Bandenchef verhaftet und das ging nur, weil ihr länderübergreifend zusammengearbeitet habt. Also da gab es deutsche Behörden und polnische Behörden und weiß ich nicht, Ungarn war glaube ich auch mit bei.
Das war zum einen, Ungarn war betroffen, Polen war betroffen und Berlin war betroffen. Also wir reden jetzt hier von Breslau und von Budapest und Berlin. Und da hat man jetzt gesehen, wie das fruchtet. Also wie jetzt diese Idee der länderübergreifenden Zusammenarbeit wirklich massive Früchte trägt. Wir haben uns kurz vernetzt. Wir haben über 2 Jahre vorher zusammengearbeitet, Ermittlungen geführt, länderübergreifend. Wir haben wirklich sehr gute Ideen, die wir umsetzen und die sehr zielorientiert sind und die dann auch in diesen Haftbefehlsvollstreckungen münden, wie sie jetzt Mitte Mai 2024 der Fall waren, wo wir hier einen Bandenchef sozusagen auch hochnehmen konnten in Berlin, festnehmen konnten auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls. Federführend wird das Ganze durch die Staatsanwaltschaft in Breslau bearbeitet, aber eben auch nur, muss man auch sagen, auf unsere Zuarbeit hin. Ne? Also das hätte Breslau jetzt auch nicht in ihrem Mikrokosmos so hochfahren können. Und da drohen jetzt 15 Jahre Haft für die 3 Bandenmitglieder. Und das ist dann eine absolute Motivationsbombe für uns. Ne? Das ist ein toller Erfolg. Den kann man nicht wegdiskutieren und das ist eine teambildende Maßnahme.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber dann gehen die Zahlen mal vielleicht ein paar Wochen runter, aber dann geht das sofort wieder los. Da werden die Strukturen sofort neu besetzt, ne? Wenn da jemand weg ist. Und es gibt ja diese Clan-Strukturen, da gibt es ja verschiedene Positionen, die man da bekleiden kann. Das könnt ihr vielleicht gleich mal im Detail erklären. Es gibt da Keiler, Logistiker, Abholer. Vielleicht können wir es mal ein bisschen erklären. Lars, wie sieht's aus?
Ja, natürlich gerne. Also ich sage jetzt mal die Grobstruktur, wie diese Gruppen aufgebaut sind. Also ganz oben steht der sogenannte Keiler. Keiler heißt er deswegen, weil er die Anrufe auswählt. Das ist meistens jemand, der wird in Deutschland angerufen, sehr, sehr gut Deutsch spricht, wird in Polen angerufen, sehr, sehr gut Polnisch spricht, dass auch die Angerufenen nicht merken, dass sie von einem Nicht-Deutschen oder Nicht-Polen angerufen werden. Das merken sie nicht. Der überredet sozusagen die Geschädigten dazu, ihr Geld herauszugeben. Er baut die ganze Geschichte auf um sie herum und macht sie glauben, dass halt was Schlimmes passiert ist und nur sie helfen können. Dann gibt es eine untere Ebene, das sind die sogenannten Logistiker. Das sind diejenigen, die zwischen dem Keiler, der durchaus auch neben ihm sitzen kann, und den sogenannten Abholern dann die Koordination vornimmt. Also der Keiler ruft jetzt an und der Logistiker ist dabei, sozusagen den Abholer an den Ort des Geschehens zu bringen, weil irgendwo muss das Geld ja übergeben werden. Und das ist somit die Hauptaufgabe des Logistikers. Es gibt dann noch verschiedene Abstufungen, aber ich glaube, das würde ein bisschen zu sehr ins Detail gehen. Aber das sind so die 3 großen Ebenen, von denen wir sprechen.
Und der Clan-Chef, der beaufsichtigt das Ganze von oben und sagt, seht mal zu, dass er ordentlich viel Geld aus den alten Menschen rausholt, ja?
Ja, genau, so sieht's aus. Also wir wissen aus gesicherten Quellen, insbesondere aus Polen und auch aus eigenen Ermittlungen, nicht nur in Berlin, sondern auch in ganz Deutschland, dass es Organisatoren gibt, die ebenfalls als Keiler angefangen haben, aber mittlerweile eine so herausragende Rolle spielen, dass sie nicht mehr selber anrufen, sondern die organisieren praktisch oben drüber das Dach und sagen, Keiler 1, du rufst in Bremen an, Keiler 2, du rufst in Essen an, Keiler 3, du rufst in Innsbruck an. Das kann also auch wirklich tatsächlich da auch schon grenzüberschreitend losgehen. Mhm. Und dementsprechend ist diese Gruppe aufgebaut.
Aber es gibt natürlich auch Fälle aus Berlin-Brandenburg und deshalb seid ihr ja die Soko sozusagen, die sich damit beschäftigt oder seid in verschiedenen Sokos tätig, die dann diese Fälle auch aufdecken müssen bei uns in der Region.
Ja, ja, absolut. Also wir haben, insbesondere in Berlin haben wir sehr, sehr viele Fälle. Wir stehen auch in guten Kontakt mit der Brandenburger Polizei, auch beim Brandenburger Landeskriminalamt. Und die Kollegen dort sind ebenfalls sehr, sehr hoch motiviert und es passieren immer wieder Taten. Und man muss halt einfach auch zusammenarbeiten. Das ist ja das Wichtigste, was, so wie wir auch unsere Arbeit interpretieren, sich nicht nur auf seinen eigenen, also auf, für sich selbst in Anführungszeichen zu arbeiten, sondern wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen mit Brandenburg zusammenarbeiten, wir müssen mit Köln zusammenarbeiten, wir müssen mit München zusammenarbeiten. Und dann darüber noch hinaus. Also es ist in erster Linie ist es tatsächlich auch Netzwerkarbeit, die nur zum endgültigen Erfolg führen kann. Und vielleicht noch eine Sache wollte ich noch ergänzen, weil wir sprechen ja immer wieder internationale Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland zum Beispiel, was ja die größten Player in diesem Bereich sind. Das geht nur über die Sprache. Also das heißt, hier in unserem Kommissariat, wir haben mittlerweile 3 Kollegen, die polnische Muttersprachler sind. Mhm. Und das vereinfacht natürlich die Kommunikation mit den polnischen Kollegen, weil dort Deutsch so gut wie nicht gesprochen wurde. Das Englisch ist rudimentär, muss man leider sagen. Das ist ärgerlich, aber das ist halt auch so einer der Gründe, warum es denn funktioniert. Denn, Sebastian, insbesondere war da die treibende Kraft, die die polnischsprachigen Kollegen in unser Kommissariat reingeholt hat, was halt diese vertrauensbildende Maßnahme zwischen der polnischen und der deutschen Polizei halt auch aufgebaut hat.
Ja, und es ist halt so, dass der erste Denkfehler bei den meisten darin besteht, nur seine eigenen Zahlen zu sehen. Also ich habe jetzt Zahlen in meinem Zuständigkeitsbereich und alles andere daneben interessiert mich nicht. Und ich bin da unserer Führung, auch unserem LKA-Leiter und natürlich auch unserer Polizeipräsidentin und auch unserem Teilungsleiter, bei dem fängt es ja an, sehr dankbar darüber, dass sie gesagt haben, jawohl, da muss man was machen, dass wir deshalb auch die Möglichkeit haben, sag ich mal, drei polnisch sprechende Kollegen auf meiner Dienststelle zu verwenden, die auch Berliner Polizisten sind und dass wir dann auch dieses internationale, auch durch dieses ISF Lumen Projekt so vorantreiben können. Das ist nicht selbstverständlich, weil wir haben alle Personalmangel und da muss man ganz klar sagen, das ist großartig, was da aktuell passiert und wir hoffen auch, dass wir diesen Weg jetzt weitergehen können, die nächsten Jahre und dass wir sozusagen dann auch Impulse setzen können bei anderen Strafverfolgungsbehörden, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Und man muss ja auch eins sehen, die Taten gibt es ja auch in Polen. Und wenn man halt von Deutschland nach Polen anruft und unsere Kollegen hören das oder kriegen das mit, die selbst Deutsch-Polen sind, bei denen schlagen zwei Herzen in ihrer Brust, naja, da muss ich gar nichts mehr sagen, da bleiben die von alleine länger.
Im Prinzip kann das ja auch jeder nachvollziehen, der das jetzt hört. Und alle haben ja Eltern oder Großeltern. Und keiner möchte, dass seine Eltern oder Großeltern auf einmal Opfer eines Trickbetruges werden. Welche Altersgruppen sind denn da besonders betroffen?
Also natürlich hochbetagte Menschen, die alleinstehend sind, die Witwer sind. Und da ist dann die Altersklasse nach oben. Also ich glaube, mein ältestes Opfer war 102 Jahre alt. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt auch immer wieder nach unten in Anführungszeichen Ausreißer. Also niemand ist davor gefeit. Anfang 60 wurde trotzdem zum Opfer, ist zur eigenen Firma gefahren, hat den Safe ausgeräumt. Also man kann es sich wirklich nicht vorstellen. Wenn er anruft, man sagt es immer so einfach, dass man darauf nicht reinfällt, weil das ist ja so ein billiger Trick in Anführungszeichen. Aber wenn der Anruf kommt, reagieren die Leute darauf. Man ist, befindet sich sofort in einem Film, der ja auch gewollt ist, der ausgebaut wird. Und die Täter, die bohren immer weiter nach. Die verstärken das immer weiter. Es wird sehr, sehr viel über Emotionen gegangen, sehr über Gefühle. Und da sind dann wirklich viele dazu bereit, alles zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ich habe das ja verfolgt. Es gab ja während der Corona-Zeit solche Schockanrufe, wo behauptet wurde, dass ein Familienmitglied mit Corona im Krankenhaus liegt und zwar schon so schwer krank ist, dass er eigentlich verstirbt. Genau. Und dass es irgendwie für einen Betrag X ein Medikament geben würde, was helfen könnte.
Richtig, das gab es tatsächlich und da haben wir auch ein Callcenter gesprengt in Lodz. Von da aus haben die das gemacht und da haben wir tatsächlich drei Keiler festnehmen können zusammen mit den polnischen Kollegen. Und da gab es jetzt auch die Urteilssprüche. Wir sind jetzt bei 8 Jahren dort gelandet, die sie bekommen haben für die Taten. Das waren 120.000 Euro Schaden. Wow. Und da hat sich die Arbeit auf jeden Fall gelohnt. Das muss man mal sagen. Und das so muss es auch sein. Also das Problem ist ja auch manchmal so ein bisschen, Polizei macht viel, Justiz, da versackt es denn oder irgendwann wird das eingestellt. Das sind ja auch immer die Momente, wo man dann vielleicht auch so ein bisschen frustriert ist. Aber ich sag mal, es liegt ja auch an uns, das Ganze umzumünzen. Denn es ist oftmals so, dass diese Information, die wir jetzt hier zum Beispiel auch preisgeben, wie funktioniert das, wer steckt dahinter, wie organisiert ist das Ganze, dass wir das als Ermittler, das ist unsere verdammte Pflicht, das auch der Staatsanwaltschaft aufzuliefern und auch den Gerichten aufzuliefern. Und da muss sich wirklich jeder Ermittler hinterfragen, egal wo er tätig ist, wenn er vielleicht auch frustriert ist, mache ich das oder mache ich das zu wenig? Und da muss man mal ganz ehrlich sein.
Ich habe eine Frage dazu. Ist die deutsche Rechtsprechung zu weich oder zu schlecht, um solche Leute auch für längere Zeit mal wegzusperren? Weil ich verfolge das ja so ein bisschen, die ganze Geschichte. Dann wird jemand eingesperrt, ein Clan-Chef, und dann sitzt er eine Stunde später bei Social Media und sagt, ihr könnt mich mal alle. Und ich komme sowieso wieder raus. Und komischerweise ist er dann nach kurzer Zeit auch wieder auf freiem Fuß. Das muss euch da auch ein bisschen deprimieren als Ermittler, oder?
Ja, richtig. Also natürlich, das Resultat ist erstmal ernüchternd. Da sind sicherlich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also zum einen hat man ja auch das Recht, sich einen Verteidiger zu nehmen. Und wenn er halt auch gut ist und gute Argumente in die Waagschale wirft, dann müssen die auch gewürdigt werden. Also wir leben ja zum Glück in einem Rechtsstaat und das gehört natürlich genauso dazu. Genauso wie unsere Arbeit dazu gehört. Und wir müssen natürlich versuchen, die Wahrheit zu liefern. Wir dürfen auch nichts dazu dichten, sondern wirklich nur faktenbasiert arbeiten und dann gibt es ein Ergebnis. Fakt ist aber auch, dass natürlich gerade die Strafverfolgungsbehörden, auch die Staatsanwaltschaften auch, ist ja kein Geheimnis, da muss man ja nur die Gewerkschaft fragen, dass da auch ein Personalmangel besteht und dass da auch viele unheimlich überlastet sind. Das ist ganz klar. Und dann kann das natürlich schon mal sein, dass vielleicht Sachen nicht so ausermittelt worden sind, wie man sie ausermitteln kann. Also es ist auch immer wichtig, dass der Rechtsstaat gerade diese Bereiche nicht unterversorgt, sondern dass eigentlich auch immer gutes Personal vorhanden sein muss. Denn das ist, denke ich mal, eine dicke Säule dieses Rechtsstaats, die Strafverfolgung. Weil wenn die nicht mehr funktioniert, glaube ich, geht es uns allen nicht mehr so richtig gut. Und ich glaube aber schon, dass es immer noch funktioniert.
Wenn ein Trickbetrüger einen älteren Menschen um seine Ersparnisse bringt, gibt es aus meiner Sicht wenig Argumente dagegen, die auch selbst ein guter Verteidiger bringen könnte. Aus meiner Sicht würde das eine Verurteilung zur Folge haben. Sehe ich das falsch als Außenstehender?
Das ist richtig, aber wir müssen es ihm natürlich auch lückenlos nachweisen. Also wie gesagt, nur Vermutung oder Spekulation bringen uns nicht weiter. Wir brauchen Beweise, Fakten und das ist unsere Aufgabe und unsere Verpflichtung. Und dort gerade durch diese internationale Vernetzung und dadurch, dass wir mehr Partner an einen Tisch kriegen, gelingt uns das natürlich immer mehr.
Wir haben natürlich in Anführungszeichen auch das Problem, dass wir natürlich auch die Kette nachvollziehen müssen. Das heißt, wir haben zwar den Abholer, der bei der Geschädigten zu Hause ist und die große Plastiktüte entgegennimmt, aber wir müssen dann natürlich auch nachweisen, dass diese Plastiktüte bei dem Keiler respektive bei dem Organisator ankommt. Weil nur wenn da 50.000 Euro bei dem liegen, heißt das nicht, also nach der Ansicht von Staatsanwälten und Gerichten, dass es genau exakt diese 50.000 Euro sind, die von der Geschädigten aus Berlin abgeholt worden sind. Und das macht es halt für uns insbesondere sehr, sehr schwierig.
Mhm. Habt ihr da noch ein paar Beispiele für ein paar Betrugsmaschen, die bei älteren Menschen angewendet werden, um denen ihre Ersparnisse auszuleiern?
Ja, also der Klassiker war halt dieser Enkeltrick, weshalb sich dieser Name immer noch weiterhin durchzieht. Es hat jemand angerufen und hat sich tatsächlich als Enkel vorgestellt. Mittlerweile ist es so ein kleines bisschen, also sie haben sich angepasst, das muss man ganz eindeutig sagen. Diese Corona-Legende ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, weil sie halt sehr kreativ damit umgehen können. Mhm. Welche Legende funktioniert am besten? Und es wurde natürlich auch vieles ausprobiert, was dann bei den Geschädigten sehr gut funktionieren kann. Und jetzt im Moment nahezu jeder Anruf sind Verkehrsunfalllegenden. Also dass da irgendwelche Verkehrsunfälle passiert sind, nahezu immer mit irgendwelchen tödlichen Ausgängen, dass halt jemand ums Leben gekommen ist und dass man dann halt in Untersuchungshaft kommt, wenn nicht eine Kaution, die es in dieser Form in Deutschland gar nicht gibt, nicht bezahlt wird. Aber wir sind offensichtlich mittlerweile so durch amerikanische Filme so dermaßen beeinflusst, dass halt auch Kautionen in Deutschland gefordert werden kann. Und erstaunlicherweise nicht nur in Bar, sondern auch in Schmuck, in Goldmünzen, in Goldbarren, wie auch immer, was mir so in dieser Form noch niemals irgendwo klar geworden ist, dass man irgendwo mit Gold oder mit Uhren bezahlen kann. Aber die Leute sind halt wirklich tatsächlich in einem Film drin und sie geben jede Art Information preis, wie viele Uhren sie zu Hause haben, wie viele Ketten, wie viele Perlenketten und so weiter. Und das wird alles dann halt gesehen als Kaution, die man halt in einer Plastiktüte abgeben kann.
Warum kommt man aus diesem Teufelskreis nicht raus? Wenn man am Telefon ist und man wird angerufen von einem Keiler, der einen quasi in der Mangel hat. Warum schafft man es nicht? Ihr könnt das psychologisch wahrscheinlich erklären. Warum schafft man es dann nicht einfach aufzulegen, zu sagen, nee, das stimmt nicht oder ich glaube Ihnen nicht oder ich rufe jetzt mal meinen Enkel an?
Ja, also die Täter, die haben einen Grundsatz. Die wollen halt das Opfer nicht zur Ruhe kommen lassen. Das heißt, das Telefonat wird nie beendet. Das geht die ganze Zeit. Man lässt sich dann nachher auch die Mobilfunknummer geben, wenn es zur Bank geht. Und es wird dauerhaft telefoniert. Das heißt, man kommt gar nicht zum Überlegen. Und das ist genau der Punkt. Das ist auch der erste Hinweis von uns. Legen Sie auf. Legen Sie auf und gehen Sie zum Nachbarn und rufen Sie von da den Angehörigen an. Also grundsätzlich wird auch nie jemand, kein Polizist, kein Staatsanwalt, kein Richter von Ihnen Bargeld oder Schmuck oder irgendwas fordern. Das gibt's in Deutschland nicht. Das ist aber, wie gesagt, Prävention ist wichtig. Und deshalb,
da sprechen wir nachher nochmal im Detail drüber.
Deshalb sitzen wir hier auch. Aber man muss auch ganz klar sagen, man erreicht leider auch nicht alle. Deshalb gibt es ja auch immer wieder die Taten. Und wir haben auch schon Opfer, die sind schon dreimal Opfer des Schockanrufs geworden.
Wirklich?
Ja, wirklich. Und jetzt könnte man vielleicht einen Psychologen dazu holen, der könnte uns das vielleicht besser erklären als wir hier. Aber also ich sag mal so, die lassen einem keine Luft zu atmen. Das ist ein Stress, den sie einem aussetzen. Da wird dann auch mal gedroht. Also die sind auch wirklich sehr forsch, sehr frech und gerade, ich sag mal, so eine ältere Dame, die hat vielleicht auch dieses Selbstbewusstsein nicht, dass sie dann sagt, jetzt lege ich auf oder halt den Mund. Ich meine, viele machen es schon, ja, das ist auch gut so, da ist die Prävention angekommen, aber die rufen halt 10, 20 Mal an mit der Nummer, immer wieder und wird 10 Mal, 20 Mal wird aufgelegt und der 21. ist es.
Haben sich die Methoden der Betrüger verändert in den vergangenen Jahren? Sind die dreister und brutaler sozusagen geworden?
Also ich würde schon sagen, dass es noch dreister geworden ist, es ist noch perfider geworden, eben wie gesagt durch diese Verkehrsunfalllegende zum Beispiel, wo es ja darum geht, dass jemand tot ist, tot gefahren wurde. Das war wirklich tatsächlich für uns auch, die wir schon sehr, sehr viel gehört haben und bekommen haben, als wir wirklich tatsächlich festgestellt haben, dass die Täter Sterbeanzeigen offensichtlich auswerten. im wahrsten Sinne des Wortes, um dann gezielt die Witwen, frische Witwen anzurufen oder auch an Todestagen ähnliches, da sozusagen nochmal einen doppelten Clou mit reinzubekommen. Also zum einen schon dieses unangenehme Übel, dass jemand in Haft muss. Und zum zweiten ist man ja an so einem Tag oder beziehungsweise in solchen Tagen ja sowieso sehr angreifbar, sehr, ich will jetzt platt sagen, vielleicht nah am Wasser gebaut, sehr emotional, unheimlich angegangen. Und wenn dann noch sowas was oben drauf kommt, dann ist das, glaube ich, an Perfidität erstmal nicht zu überbieten zum heutigen Tag. Also es hat schon Evolution stattgefunden.
Also es ist ja, genau, es ist ja auch so, dass die älteren Menschen dann am Telefon ihre halbe Lebensgeschichte auch oft preisgeben. Und dann erzählt die gehbehinderte 85-Jährige, dass ja gerade vor einem Jahr ihr Mann gestorben ist, dass sie ja nur noch jetzt 50.000 im Schrank hat. Und und das ist das Einzige, was sie hat. Und dann ist noch die Katze gestorben vor einer Woche. Und das interessiert die überhaupt nicht. Das ist ihnen scheißegal.
Die sind völlig gewissenlos.
Also weiß ich nicht, da hätten wir schon eine Träne, zumindest in einem Auge, da legen die erst los. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man mal so ein Gespräch hört als Richter oder als Staatsanwalt. Ich glaube, das macht auch einen anderen Eindruck, als wenn ich 200 Seiten Papier lese.
Das ist ja wahrscheinlich auch ein typisches Täterprofil, was sich wiederholt. Das sind also Leute, die kein Gewissen haben, ja?
Richtig, die haben kein Gewissen. Ich habe es ja eingangs gesagt, die Wertevorstellung ist eine ganz andere. Sie haben ihren eigenen Clan, ihre eigenen Familien, ihre eigene Gesetzgebung und ich sag mal, der Rechtsstaat interessiert sie einfach nicht. Nämlich so wie wir hier leben, dass wir Strafrecht haben, das interessiert sie, das ist für sie kein Strafrecht. Und das muss man halt wissen.
Bevor wir jetzt zur Prävention kommen, lassen wir aber vielleicht mal unseren Frankfurter Box-Champion Axel Schulz zu Wort kommen, der euch ja unterstützt bei der Kampagne. Warum war dir das eine Herzensangelegenheit?
Also ich muss sagen, ich finde das eine ganz, ganz traurige Sache. Ich konnte erst gar nicht glauben, dass es sowas überhaupt gibt, dass man darauf reinfallen kann. Aber dann haben wir eben halt eine halbe Stunde telefoniert und mir wurden ein paar Beispiele genannt. Und da habe ich gesagt, das mache ich natürlich sofort. Und das kann man nur unterstützen. Und man glaubt das wirklich nicht, mit welchen raffinierten Sachen eben halt die älteren Leute oder selbst junge Leute reingelegt werden.
Also du hattest dich vorher auch gar nicht mit dem Thema beschäftigt, erst nach dem Gespräch mit dem LKA?
Genau, ich habe es gar nicht geglaubt, weil ich sage, wenn ich irgendwie so einen Anruf kriege, dann lege ich eben halt auf. Das ist ja heutzutage auch so, man soll sich ja nicht mehr melden mit ja, hallo, sondern irgendwie würde ja dann wieder irgendwas benutzt werden können für irgendwelchen Maschen. Also ich melde mich jetzt immer nur bei der Arbeit oder weiß ich was. Also man muss da wirklich total aufpassen, weil das alles immer extremer wird. Und jetzt habe ich auch also mit den ganzen, mich mal beschäftigt, auch mit den Sprachen oder mit der KI, was es da alles gibt. Also das ist, glaube ich, für ältere Menschen wirklich schon gefährlich, weil sie denken, es ist wirklich ihr Enkel da. Also irgendwo ist das eine ganz, ganz heikle Nummer und die Leute verlieren da ihr Hab und Gut.
Dann fragen wir doch gleich mal, Sebastian, wie sieht's dann aus? KI, spielt die mittlerweile schon eine Rolle, weil man kann ja Stimmen auch klonen? Oder ist der Trend bei den Betrügern im Augenblick noch nicht angekommen? Wahrscheinlich müssen wir damit aber rechnen, ne?
Ja, also ich denke, dass gerade so Prominente, wie ihr es ja seid, dass ihr sicherlich da im Visier von irgendwelchen Betrügern oder so Gruppen stehen könntet. Aber so unsere Ansicht ist, beim klassischen Schockanruf wäre das denen zu aufwendig, weil die brauchen mit dem Telefon einfach nur 5, 6, 8 Anrufe machen und müssen sich gar nicht die Mühe machen. Jetzt die Stimme von irgendjemanden, also da brauche ich ja auch ein bisschen dieses technische Know-how und dieses Equipment. Und jetzt für dieses eine Telefonat, also das ist einfach zu aufwendig. Aber ich gebe euch recht, gerade Axel zum Beispiel kann ich mir schon vorstellen, dass das da vielleicht in Zukunft mal einer drauf absieht und einfach mal seine Stimme nachahmt, um natürlich dann sich davon was zu versprechen.
Es gibt es ja die berühmte Anruferkennung. Das heißt, du denkst, der Anruf kommt aus Berlin, zum Beispiel von der Polizei oder aus Köln oder was weiß ich, von irgendwoher. Dann denken ja viele Leute, oh, da muss ich jetzt mal rangehen. Es ist nicht so wie bei Axel Schulz, der zum Beispiel sagt, ich gehe gar nicht ans Telefon, wenn ich die Nummer nicht kenne. Das wäre vielleicht auch eine schlaue Nummer, das einfach so zu machen. Axel, du gehst doch nicht ran, wenn du die Nummer nicht kennst, oder?
Meistens nicht. Ich gucke dann, dass ich irgendwo die Nummer rauskriege und dann eventuell zurückrufe.
Wie sieht's aus? Bedienen die sich dieser Methoden auch?
Ja, es gibt dieses sogenannte Spoofing, insbesondere von diesen sogenannten Callcentern aus der Türkei. Da steht dann halt auf dem Display so 030110 und man denkt, oh mein Gott, das muss die Polizei sein. Oder vom örtlichen Revier, die Nummer, die dann gespooft wurde. Und das ist auch alles möglich. Da sollte man auch überhaupt keine Rückschlüsse drauf ziehen. Das ist alles manipulierbar, technisch. Das geht auch mit diversen Apps. Das kann man, also, das kann man auch nachgucken. Also, das ist überhaupt kein Geheimnis. Deshalb ist immer wichtig, alles, was über Telefon kommt, da sollte man immer sowieso sehr, sehr vorsichtig sein. Und ein großer Tipp ist auch, warum stehe ich überhaupt im Telefonbuch? Also, da geht's ja schon mal los. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also der mich anrufen soll, dann gebe ich Axel recht, der soll mich anrufen und ansonsten will ich gar nicht angerufen werden. Und wenn ich jemanden anrufen will, dann habe ich ja in der Regel die Nummer von ihm. Und ansonsten, wenn ich jetzt einen Elektriker brauche oder einen Maler, dann kann ich auch im Internet gucken und hole mir die Firma. Ja klar, die stehen im Telefonbuch, aber ich selber muss da nicht drin stehen.
Da sind wir gleich bei der Prävention. Wollen wir darüber mal reden? Kann man sich denn vor diesem Enkeltrick überhaupt schützen, Lars?
Natürlich kann man sich schützen. Also als allererstes ist auch das, was wir machen. Also jetzt nicht nur wir im Rahmen dieses ISF-Lumen-Projektes, sondern auch mit unseren Präventionsstellen. Die Kollegen gehen sehr, sehr engagiert. Die gehen in Kirchen hinein, die gehen hinein in Altersheime und so weiter, um halt zu sensibilisieren. Darum geht es in erster Linie natürlich, dass man das überhaupt schon mal gehört hat. Also auch das, was wir hier jetzt machen, ist einfach auch, das ist ein Teil der Präventionsarbeit, die wir haben. Einfach nur, dass die Leute mitbekommen, es gibt dieses Phänomen, was ist gerade aktuell, das kann sich ja wiederum ändern, so ist es nicht. Und deswegen, wie wir es ja auch in unserem Spot haben, einfach auflegen oder eine Rückfrage stellen. Eine Rückfrage stellen, die wirklich tatsächlich nur ein eigenes Familienmitglied kennen kann. Und das ist dann natürlich eine der wichtigsten Möglichkeiten, eine Präventionsmöglichkeit dann zu haben oder einfach auflegen.
Welche Strafen drohen denn eigentlich den Tätern, wenn die gefasst werden? Weil ich finde, die Haftstrafen, die verbüßen müssen, sind aus meiner Sicht deutlich zu kurz.
Ja, das, also ich sag mal so 10 Jahre beim gewerbsmäßigen Bandenbetrug, wenn das ausgeschöpft wird, finde ich es schon gar nicht so verkehrt. Denn ja, wir sind ja wie gesagt auch ein Rechtsstaat und ich finde, du musst ja irgendwann noch mal vielleicht auch die Chance wieder kriegen, dich in die normale Gesellschaft wieder einzubringen. Wobei das sicherlich bei unserem Täterklientel, glaube ich, schwierig ist. Aber wichtig ist, wie gesagt, auch, dass du mit dem Ausland zusammenarbeitest. Denn dort gibt es ja auch Haftstrafen und da sind die ja teilweise noch höher. Und wenn man sie dort halt ihnen was nachweisen kann, sie werden dort verurteilt, dann ist ja unsere Arbeit auch erfüllt. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Das habe ich ja eingangs gesagt. Diese Statistik, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, in meinem Zuständigkeitsbereich haben wir jetzt nur 2 Anklagen gehabt in dem Bereich. Ja, aber dafür haben wir vielleicht für 200 zugearbeitet im restlichen Bundesgebiet oder in Polen oder in Ungarn oder sonst wo. Und das muss man ja auch mal sehen. Das muss man eben auch zählen. Das muss ja eigentlich in der Statistik auch erfasst werden.
Also je besser ihr zusammenarbeitet, europaweit zusammenarbeitet oder weltweit zusammenarbeitet, umso höher ist auch die Quote und umso mehr könnt ihr von diesen Straftätern auch verurteilen und dann dafür sorgen, dass die einfach aufhören.
Also ich vergleiche das auch immer ein bisschen mit dem Sport, ja, mit Axel zum Beispiel. Ja. Du bist ja vielleicht auch ein Trainer aus den USA, weil du sagst, der ist auch kompetent und dann holst du dir noch einen Fitnesscoach aus Kuba oder was weiß ich, weil du sagst, der ist auch cool und die Mischung macht's und dann bist du auf einmal der perfekte Boxer, ja. Und so ähnlich ist es bei uns, dieses Know-how halt an einen Tisch kriegen, das ist halt wichtig und nicht hier wir in unserem Mikrokosmos, wir haben auch nur 2 Augen und 2 Ohren und ein Gehirn und nehmen wir die anderen noch dazu.
Ich finde das wahnsinnig brutal, also die Vorgehensweise, das können ja auch deine Eltern sein oder deine Oma, dein Opa und sowas und so brutal davor zu gehen mit einer Abgezocktheit, echt unglaublich.
Gibt es eigentlich Unterstützung von der Polizei für Opfer?
Ja, es gibt ja den sogenannten Weißen Ring auch. Das ist auch eine Organisation, die sich um Geschädigte kümmert. Also man muss ja auch sagen, die sind ja auch schwerst traumatisiert. Ja, also ich setze das auch gleich mit dem Rohheitsdelikt. Weil klar, mir wird jetzt per se keine Gewalt angetan an meinem Körper. Aber man muss ja mal eins sehen, ich habe mein Vermögen verloren und ich habe ja auch das Vertrauen in meine wahrhaftige Verwandtschaft verloren. Weil die sagen mir noch, bist du blöd, was hast du gemacht? Und es geht ja letztendlich auch ums richtige Erbe. Dann kommt nachher der Sohn, ich habe da 120.000 Euro über den Tisch gezogen. Vielleicht war das Verhältnis vorher schon nicht so gut. Dann gibt's da auch nochmal Stress und wir haben es schon, dass sich da auch schon die Opfer suizidiert haben. Also, dass die keinen anderen Weg mehr gesehen haben, als dich dann sozusagen umzubringen. Und das ist schon eine harte Sache. Und deshalb sage ich auch, das ist ein posttraumatisches Ereignis. Man ist traumatisiert. Mhm. Und man muss auch keine Scheu haben, sich dann da Hilfe zu suchen. Und wir haben alle Verständnis dafür. Und irgendeiner, der sagt, das ist aber eine dumme Masche, da wäre ich nicht drauf reingefallen. Ja, der hat keine Ahnung. Also, muss man mal ganz klar sagen.
Es gibt gerade einen aktuellen Kinofilm mit Jason Statham, wo er einen Imker spielt, wo genau eine Frau sich deshalb umgebracht hat, weil auf die Art und Weise sie ihr komplettes Erspartes und noch von einem Fonds, den sie betreut hat, das Geld weg war. Und das waren Millionenbeträge, die hat sie einfach erschossen dann. Und sowas passiert offensichtlich im richtigen Leben auch, ne? Nicht nur im Film.
Richtig, also das können wir bestätigen, leider bestätigen. Und wie gesagt, deshalb müsste auch das Strafmaß dahingehend auch, also man muss die Grenzen auch ausreizen in diesem Bereich. Also ich finde es immer, es ist noch ein Unterschied, ob ich eine Firma schädige oder eine Bank oder ob ich halt einen Menschen schädige, also eine natürliche Person halt. So.
Einen älteren Menschen auch noch.
Genau.
Einen wehrlosen Menschen
richtig,
in dem
richtig,
Fall.
Richtig, richtig. Und da muss ich mal ganz klar unterscheiden und deshalb sind wir als Rechtsstaat auch absolut in der Pflicht.
Habt ihr denn mal so ein positives Beispiel, wo jemand gesagt hat, Freunde mit mir nicht und Polizei informiert haben und wo vielleicht auch anschließend eine Verhaftung erfolgt ist?
Ja, genau. Also in so einem Fall können wir bestätigen, Präventionsarbeit funktioniert, dass die Täter in Anführungszeichen sozusagen schon während des Anrufes abprallen. Die Opfer durchschauen die Geschichte und unterbinden sie sofort, was zum Teil sehr, sehr lustig sein kann.
Wie unterbinden sie denn? Also die legen ja nicht auf, die würden ja, die brauchen ja die Nummer und so was alles, ne?
Die sagen, also die Geschädigten werden angerufen und sie durchschauen den Trick relativ schnell.
Ja.
Und dann kriegen die Keiler auch ein paar Takte zu hören. Ich möchte aber nicht ins Detail gehen.
Doch, also wir müssen uns ja wehren. Also ich sag mal, meine Oma muss ja auch dann sagen, was sie sagen kann.
Auflegen. Ich erkenne das, ruf mich nicht wieder an. Ich weiß, dass du nicht echt bist. So etwas in der Richtung. Also das sind so die schnellsten Sätze. Mancher ist dann direkter.
Ja, okay.
Also wenn man die 110 wählt, ja, werden wir automatisch informiert, also auch wir. Dann gibt es da sicherlich noch Möglichkeiten, was man machen kann.
Ah, okay, cool.
Und um noch auf die Frage sozusagen noch weiter einzugehen, also es ist tatsächlich auch uns schon des Öfteren geglückt, wenn halt die Geschädigten mitgemacht haben, dass wir dann halt auch die Täter noch in Berlin festnehmen konnten.
Haben Leute ihr Geld schon wieder zurückbekommen, nachdem ihr sie dann anschließend verhaften konntet?
Ja, das haben wir auch erlebt, schon im Gerichtssaal. Und das hat natürlich zur Folge, dass dann die Strafen immer gering sind. Ne? Wenn dann einer sagt, oh, ich lasse mich hier auf einen Deal ein, klar, für das Opfer ist es super, die kriegt halt ihre 67.000 Euro zurück. Aber wenn man dann mit einer Bewährungsstrafe rausgeht, also woher hat denn der die 67.000 Euro? Das muss man sich eigentlich auch mal fragen. Die hat er natürlich von einer anderen Tat, die dann einfach ihm zugeschustert wird. Dann gibt er die und dann geht er halt mit einer Bewährungsstrafe nach Hause.
Und denkt ihr das weiter? Und behandelt ihr das auch weiter? Weil ihr wisst, dass es quasi Geld ist, was aus einem anderen Fall kommt?
Wir müssen es halt nachweisen. Das ist es, also was ich gesagt habe. Es gibt da viel zwischen Spekulieren und Annehmen und da liegt man ja wahrscheinlich auch nicht immer falsch, aber wichtig ist, dass wir es auch beweisen können. Dafür sind wir da, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und man muss immer noch nach rechts und links gucken und seine Meinung, die man ja sicherlich hat, auch immer wieder überdenken. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man keinen Tunnelblick kriegt und da sind dann, sag ich mal, auch manchmal Einflüsse von außen nicht schlecht, die man immer mal wieder kriegt.
Da sind ja Summen, die bei euch gerade genannt wurden. Also ihr sprecht da von 20.000 mindestens, oft 50 oder 67.000, 120.000. Das sind ja Summen, die da teilweise über den Tisch gehen. In der Addition aller Straftaten, die da europaweit passieren, das müssen ja Millionenbeträge sein.
Also ich kann es ja mal kurz mal so ein bisschen vorrechnen. Wir haben ja im letzten Jahr, im November, Dezember, hatten wir einen 14-tägigen Verbundseinsatz. Da waren jetzt dran beteiligt die Polen, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Deutschland, alle 16 Bundesländer. Und da haben wir es geschafft, in diesen 2 Wochen 74 Taten zu verhindern. 28 Festnahmen haben wir hingekriegt, darunter waren 2 Callcenter in Polen und wir haben allein in diesen 14 Tagen einen Schaden von 5 Millionen verhindert. Und wenn ich das mal hochrechne, dann sind wir aufs Jahr gerechnet bei 130 Millionen. Und das ist ja nur ein Bildausschnitt, ein Teil des Puzzles. Also wir haben ja jetzt in diesen 14 Tagen jetzt nicht das ganze Hellfeld erfahren, sondern wir haben jetzt wirklich auch nur einen Teil, ne? Weil wir wissen ja nicht alles. So die Glaskugel, die brauche ich noch. Aber zumindest, wenn ich diese Summe schon mal zugrunde lege, 130 Millionen im Jahr, das ist schon sportlich.
Nun ist es ja so, dass diese Täter natürlich auch eine ganze Menge Geld zur Verfügung haben. Das heißt, sie können sich von allem immer das Neueste kaufen. Ne? Sind die teilweise der Polizei damit ein Stück voraus oder habt ihr die gleiche Technik, die die haben? Weil ihr habt ja gesagt, das sind Callcenter in einigen großen Städten, weil die sind natürlich wahrscheinlich auch perfekt ausgestattet, weil das sind ja richtige Mini-Hörspiele, die Leute bei den Anrufen dazu hören bekommen. Ne? Deshalb braucht man ja auch eine gewisse technische Grundausstattung dafür, Lars.
Ja, man ist, glaube ich, immer wieder erstaunt, wie wenig technische Grundvoraussetzungen sie brauchen. Es werden Wegwerfhandys gekauft, die werden benutzt. Echt? Und die werden entsorgt und das so schnell wie möglich. Und
okay.
Daher muss man sich das nicht vorstellen wie im Radiostudio oder sowas, dass man ein riesiges Equipment braucht. So erarbeiten unsere Täter nicht. Sondern das ist wirklich tatsächlich außerordentlich übersichtlich und zum Teil auch sehr, sehr billig. Das muss man auch einfach sagen. Deswegen fällt es ihnen auch so leicht, halt sich dann davon zu trennen.
Sie können gutes Theater spielen und sie haben eine super Logistik und sie können das super organisieren, weil sie ja wirklich mehrere Gruppen führen und dann in mehreren Ländern und das zeitgleich machen und das können sie wirklich gut.
Also wir fassen es nochmal zusammen. Also die Täter wählen ihre Opfer oft über Todesanzeigen aus oder gucken in Telefonbüchern nach altklingenden Namen zum Beispiel?
Genau, exakt. So ist es. Also hauptsächlich Telefonbücher und dann eben noch gepaart, auch mit diesen, jetzt aktuell mit diesen Todesanzeigen. Da wir hatten auch hier diesen Rotary-Club, haben wir ja auch öfter mal, wo dann so Reiche zusammen hinterlegt sind, dass man da noch mehr Beute machen kann. Das wird alles genutzt. Und je mehr man in der Öffentlichkeit von sich preisgibt, also in Telefonbüchern insbesondere, desto anfälliger ist man für Straftaten. Also deshalb ist immer mein Tipp, raus mit seinem Namen, zumindest mit dem Vornamen, wenn der Vorname schon mal nicht drinsteht, das ist schon mal auch nicht der schlechteste Weg, aber ich finde, man muss auch generell nicht, also als privater Mensch nicht im Telefonbuch stehen.
Naja, guck mal, Axel steht nicht im Telefonbuch drin und Axel Schulz wäre auch ein Name, der klingt noch nicht so alt, dass man ihn anrufen würde, oder?
Doch, alt schon, aber den gibt es wahrscheinlich tausendfach in Deutschland. Also von der Seite her ist das schon mal ein Riesenvorteil. Aber das ist wirklich erschreckend für mich. Ne? Ich habe mich jetzt mit beschäftigt auch. Und da sieht man es ganz anders. Also das ist wirklich ein Wahnsinn, was da alles dahinter steckt und so weiter alles. Wie die armen Leute da ausgebeutet werden.
Steht dein Name noch im Telefonbuch?
Nee, also schon so ein 100 Jahre, glaube ich.
Da macht er schon einiges richtig, der Axel, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, wenn ihn jemand anruft und fragt, nach Geld fragt, würde er sagen, du kannst gerne vorbeikommen. Übergebe ich dir persönlich, oder?
Ja, wahrscheinlich ist das die beste Möglichkeit, da gleich erstmal rinzuzimmern, so meinen alten Beruf wieder nachzugehen.
Aber da ihr von der Polizei seid, dürft ihr das natürlich nicht unterschreiben, ne?
Nein, natürlich nicht.
Gewalt ist keine Lösung.
Ich glaube, die Hand-Auge-Koordination funktioniert bei ihm noch ganz gut. Wir sind auch mega glücklich, dass wir Axel hier gewinnen konnten für unser Projekt. Nochmal tausend Dank dafür. Das ist echt, wir hätten keinen besseren kriegen können. Ich finde, war es unheimlich cool. Das war mega entspannt und ganz tolle Zusammenarbeit bislang. Und wirklich, wir hätten uns echt keinen besseren vorstellen können.
Es ist ja auch so, dass, und das ist ja kein Geheimnis, dass Axel natürlich ein bisschen Geld dafür bekommt, dafür, dass er den Spot gesprochen hat. Und du hast auch gleich ein paar Pläne, was du anschließend damit machen möchtest. Du möchtest nämlich Gutes tun. Du willst es gar nicht für dich selbst haben, weil du bist so ergriffen von diesem Thema, dass du sagst, da kümmere ich mich drum.
Na, für mich selbst sowieso nicht. Aber ich denke, mit BB Radio haben wir hier, sag ich mal, einen guten Partner gefunden, wo man es gut unter die Leute bringen kann. Und da wisst Jens ja dann mehr. Und da würde ich gerne das geben, was sozusagen mir als Gage da mal zugesagt wurde, weil ich selbst würde es nicht nehmen, das wäre der falsche Weg und ich bin immer noch total ergriffen, weil ich eben da denke, das könnte meine Oma sein, das kann mein Opa sein, ich bin ja auch bald in dem Alter, wo ich dann selbst sozusagen vielleicht Opfer werde, das weiß man nie, weil man sagt wirklich von außen stehenden, ach komm, so doof kann man doch nicht sein. Aber wenn dann irgendeiner sagt, du, ich schicke jetzt schnell mal einen Polizeiwagen vorbei und der kommt dann auch noch und sagt, gib mal die Kohle her. Ich glaube, da sagt keiner, nee, kriegst du nicht.
Ganz genau.
Ist es für dich als Promi wichtig, dass du zum Beispiel mit Gleichgesinnten auch darauf aufmerksam machst, dass es diese fiesen Tricks überhaupt gibt?
Na, ich weiß nicht, warum ich ausgesucht wurde. Wahrscheinlich nicht wegen meiner boxerischen Qualitäten, aber ich glaube wegen der Stimme, weil die sehr markant ist. Also, dass man die wahrscheinlich auch raushört. Und ich glaube, aufgrund dessen wurde ich ausgewählt oder angefragt.
Nee, ich kann es dir sagen, George Foreman hat dich empfohlen.
Guck mal, da kommt noch ein Geheimnis am Ende raus. Dafür gibt's gleich ein paar auf die Nase noch, oder? So, dann fassen wir nochmal zusammen. Wir brauchen nochmal, also worauf muss man unbedingt achten? Also jetzt sind viele Leute sensibilisiert. Wir wissen, also es gibt diese Kriminellen, die Schockanrufe durchführen. Wenn ein solcher Schockanruf kommt, wie verhält man sich richtig?
Ja, also grundsätzlich auflegen. Sofort. Gespräch beenden, mal kurz durchatmen und dann versuchen, über einen anderen Anschluss, über das Handy des Nachbarn oder die 110 anwählen und die Polizei rufen, beziehungsweise über Handy des Nachbarn den Angehörigen anrufen. Und dann wird man auch feststellen, dass es ein Betrugsversuch war. Niemals Geld übergeben. Legen Sie auf. Das ist der größte Grundsatz, weil dann kommt man erstmal, wenn man mal 2-3 Minuten drüber nachdenkt, dann macht es nämlich Klick. Die Täter wollen nicht, dass man auflegt. Die begründen das. Die sagen, wenn sie jetzt auflegen, dann drohen wir, bla bla bla. Sie müssen gar nichts. Das Einzige, was sie müssen auflegen in der Situation.
Wenn die nochmal anrufen, was dann?
Immer 110 anrufen. Immer die Polizei anrufen. Wenn sie 110 anrufen, zumindest in Berlin ist es so, dann kriegen wir auch direkt eine Information als LKA 263, als Fachdienststelle. Und wir sind sofort im Bild. Und ich habe ein super motiviertes Team. Wir kriegen da auch was auf die Reihe.
Ja, ihr habt ja ein besonderes Hobby. Ihr sammelt Überstunden und davon habt ihr schon eine ganze Menge zusammen auch, ne?
Ja.
Das heißt, für einen
Spendenmarathon.
Also, es ist aber tatsächlich so, dass man euch auch oft am Wochenende beim Arbeiten erwischt sozusagen, weil ihr euch mit diesem Thema eigentlich auch am Wochenende beschäftigt, weil es auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Hobby ist, aber es ist euch ein Bedürfnis, ne?
Ja, also wir haben ja ein recht junges Team bei uns und ich muss auch sagen, dass die Aussage, die Generation Z, die haben alle keine Lust, das stimmt nicht. Bei uns stimmt das definitiv nicht. Ich glaube, wenn die Arbeit so spannend ist und auch was bewirkt, dann nimmt man die mit. Also da hat man echt einen Sogeffekt und die sind alle motiviert, die haben alle Bock, die machen alle Überstunden, die sind alle da und ich kann das absolut nicht teilen, diese Aussage mit der Generation Z. Bei uns stimmt die nicht. Mhm. Ich meine, wir sind hier die Ältesten, ne? Lars und ich, und der Rest ist eigentlich wirklich relativ jung und mega engagiert. Also ich bin echt stolz auf die Truppe, muss ich wirklich sagen.
Dann sagt uns mal bitte noch, wo es Informationen gibt. Es gibt ja bestimmt Internetseiten, es gibt soziale Kanäle, Telefonnummern, die wichtig sind. Die hätten wir vielleicht gerne nochmal kompakt zusammengefasst.
Ja, genau. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auf der Internetseite der Berliner Polizei sich Informationen zu holen. Vom Weißen Ring, auch bereits schon erwähnt, als Opferorganisation. Dort kriegt man gezielt auch, man kann dort anrufen, man kriegt dort gezielt Antworten. Man kann auch auf den Polizeiabschnitt gehen. Dort liegen auch Unterlagen da liegen Broschüren. Überall sind diese Möglichkeiten gegeben. Wenn man vielleicht auch für eine kleine Organisation arbeitet, ähnliches, oder für die Kirche. Man könnte zum Beispiel dann auch direkt sich an die Präventionsbeauftragten wenden, um dann zu fragen, hast du nicht mal eine Stunde Zeit, und kommst zu uns in unser Heim oder was auch immer, Kaffeekränzchen, und dann werden so eine Sachen erläutert und dann wird weiterhin sensibilisiert. Also das sind so die Sachen, die mir jetzt direkt einfallen. Was wir auch machen werden, wir werden auch über unsere Social-Media-Kanäle der Berliner Polizei dann auch gehen. Auch wir mit Axel Schulz zusammen, da haben wir ja schon, angefangen, was uns also wirklich auch sehr, sehr stolz macht. Es geht ja auch darum, eine der wichtigsten Sachen bei dieser Prävention ist halt nicht auch nur die Zielgruppe, die eigentliche Zielgruppe abzuholen, sondern auch jüngere Leute. Also wirklich die Kinder, die Enkelkinder, ähnliches, weil die natürlich eine andere Aufnahmemöglichkeit haben und dann mit ihren Großeltern darüber zu sprechen und nicht nur Kaffeekuchen zu trinken und dann trinkt man noch ein Säckchen hinterher und die Welt ist in Ordnung, sondern halt auch mal zu fragen, sag mal Omi, hast du mal so einen Anruf bekommen? Stehst du noch im Telefonbuch? Pass auf, es kann das und das passieren. Und das sind so die Sachen, die uns wirklich sehr, sehr am Herzen liegen und die man den Leuten dann halt mitgeben kann.
Also wenn ich den Zuschuss fürs Auto haben will, dann sollte ich vorher mal mit meiner Oma reden darüber, über das Thema Schockanruf, damit ich dann den Zuschuss später auch kriegen kann.
Und da geht es ums persönliche Gespräch und nicht um das Gespräch am Telefon, ne?
Richtig, das persönliche Gespräch. Also innerhalb der Familien ist es ganz, ganz wichtig. Unser Tipp, nehmt die Älteren mit, unterhaltet euch mit ihnen am Kaffeetisch, wann auch immer, redet über dieses Thema. Also das sollte Standard sein. Ich glaube, du hast es ja auch gemacht und das können wir nur empfehlen.
Definitiv. Ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und wir haben auch ein Codewort vereinbart. Also wenn irgendwelche Dinge Ihnen spanisch vorkommen, dann fragen Sie danach. Und wenn derjenige das nicht kennt, dann ist sofort das Gespräch getrennt. Aber ich glaube, meine Eltern würden sicherlich, nachdem sie auch sensibilisiert wurden durch mich, Feuer auflegen.
Ja, ein sehr guter Hinweis mit dem Codewort. Mhm. Das ist es. Innerhalb der Familien vereinbart das. Das ist wirklich super.
Genau. Codewort oder eine bestimmte Frage, die derjenige nur beantworten kann, weil er ein Familienmitglied ist. Mhm. Wie hieß der erste Hund? Wo haben wir im dritten Jahr gewohnt? Was auch immer. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die man machen kann. Frage ist natürlich, ob man dann halt auch so cool ist, so eine Frage dann zu stellen, wenn denn der Anruf da ist und jemand ins Telefon weint.
Wenn man denjenigen dafür sensibilisiert hat, dann schon eher, als wenn man nicht darüber geredet hat.
Wir drücken die Daumen, ja.
So, zum Schluss nochmal alle Präventionstipps kompakt von euch.
Unser erster Tipp ist, streicht euch aus dem Telefonbuch oder streichen Sie sich aus dem Telefonbuch. Ihr Name hat da nichts zu suchen. So können Sie auch nicht angerufen werden. Sie können gar nicht Opfer des Schockanrufs werden, wenn Sie nicht im Telefonbuch stehen. Das ist somit eigentlich der wichtigste Tipp.
Und ansonsten auflegen.
Auflegen, 110 wählen. 110. Haben Sie keine Scheu davor, die 110 zu wählen. Lieber einmal mehr wählen als zu wenig. Ganz klar. Dafür sind wir da. Dafür werden wir bezahlt.
Ja, dann haben wir das Thema hier mal kurz zusammengefasst. Ich freue mich darüber, dass ihr Zeit hattet. Bei mir war Kriminalhauptkommissar Sebastian Höhlich vom LKA 263 Sachgebiet Enkeltrick im Team mit Kriminalhauptkommissar Lars Junghain und natürlich war Axel Schulz auch da. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Der Freizeitpolizist sozusagen, ja.
Bist du mittlerweile schon, ja?
Na, jetzt, ich schlafe mich gerade hoch bei den Kollegen.
Also du kannst dich auch gerne bei uns bewerben. Wir haben noch Platz.
In meinem hohen Alter? Ich glaube nicht, oder?
Es gibt nur gut oder schlecht. Nicht jung oder alt.
Aber gibt es so eine Möglichkeit, bei euch im Sitzen zu arbeiten?
Ein Powernapping ist drin.
Im LKA 263 gibt es vielleicht auch einen Platz, wo man im Sitzen arbeiten darf. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Viel Erfolg weiter für die Arbeit der verschiedenen Sokos. Und wenn es Erfolge zu vermelden gibt, dann bitte bei uns.
Gerne, wir berichten mehr, hoffentlich in der Zukunft.
Genau so ist es.
Dann tschüss, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.
Und vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit hatten, da sein zu können.
Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast. Okay.